Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt wisst ihr, warum ich nicht von oben predige, sondern von unten. Es liegt dann am Mikro. Genau, und ich hoffe, ihr versteht mich gut. Jan hat sich richtig positioniert, genau mir gegenüber. Er kann nicht nur über die Anlage meine Stimme hören, sondern Lippen lesen. Genau, wenn etwas nicht richtig übertragen wird, ist trotzdem dabei. Liebe Geschwister, wenn ihr heute von der Predigt etwas haben wollt, braucht ihr eine Bibel dabei. Wir werden ziemlich nah am Text bleiben und heute, Renate, mache ich das, was ich angekündigt habe vor ein paar Wochen. Wir werden uns mit dem Thema der Lektion beschäftigen. Ich weiß, für den einen oder anderen von euch kann sein, dass zu viel Offenbarung an diesem 10. Juni da ist. Aber glaub mir, heute in der zweiten Stunde wird die Offenbarung anders sein als in der ersten Stunde. Erstmal, weil nur einer reden wird, eine Zeit lang. Aber wenn ich fertig mit meiner Predigt bin, habt ihr auf jeden Fall die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Als ich das Lektionsthema gesehen habe, Anfang der Woche, habe ich mir gedacht, ich bin mir sicher, dass da historische Auslegungen und adventistische Auslegungen miteinander verflochten werden und ich vermute, genau das ist passiert. Deswegen habe ich mir gedacht, können wir uns mit einem Textabschnitt beschäftigen, Offenbarung 14, 1 bis 5, ohne Ellen White, ohne James White, ohne Joseph Bates, alle diese Herrschaften und Damen lassen wir ruhen. Ja, die ruhen sowieso seit Jahren. Und wir nehmen nur das Wort Gottes, die Bibel in der Hand und versuchen anhand dessen, was die Bibel uns sagt, einfach mit diesem Text etwas anzufangen. Und ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, aber stellt euch mal für eine Minute vor, ihr seid heute Morgen keine Siebenten-Tags-Adventisten. Das ist schwierig, ich weiß es. Ihr seid nicht adventistisch sozialisiert und der Sabbat kann sein, dass der Sabbat das Siegel Gottes ist, aber es ist noch nicht hundertprozentig sicher, ob es nur der Sabbat ist und so. Ihr versteht schon, ich bin mittendrin. In der Uni habe ich etwas gelernt. Wenn man von Anfang an bei einem Thema schon das Ergebnis, das Endergebnis kennt, braucht man sich mit dem Thema nicht befassen. Und das, was ich beobachte im Kontext meiner adventistischen Sozialisierung in den letzten 40 Jahren, so viel sind es mittlerweile, ist, dass bestimmte Ergebnisse schon feststanden, bevor wir die Bibel aufgeschlagen haben. Und ich halte diese Vorgehensweise nicht für zielführend. Wir halten auf diese Art und Weise das Wort Gottes klein und erhöhen unsere Tradition und kritisieren dann die katholische Kirche, die einzige in dieser christlichen Welt zwei Inspirationsquellen hat, nämlich die Bibel und die Tradition, ihre kirchliche Tradition. Von daher, lass uns im Geiste des Protestantismus, im positiven Sinne des Wortes, Protestantismus und der Reformation bleiben und gucken, was das Wort Gottes uns zu den Themen, was wir heute Morgen in den Gruppen behandelt haben, zu sagen hat. Ich habe heute bewusst nicht meine Hoffnung für alle Bibel mitgebracht oder Elberfelder oder die Schlachterbibel, sondern eine ganz normale Lutherbibel mitgebracht und ich möchte mit euch die ersten 5 Verse aus Offenbarung Kapitel 14 vorlesen, weil ich der Meinung bin, dass dieser Textabschnitt Offenbarung 14, 1 bis 5 eine zentrale Bedeutung für das ganze Buch Offenbarung hat und generell für die christozentrische, erlösungsorientierte Botschaft der ganzen Bibel. Offenbarung, Kapitel 14, die Verse 1 bis 5. Und ich sah und sehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie vom Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Und diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde keine Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Es ist immer schwierig, mit einem Text zu arbeiten, der zum Teil Botschaften enthält, die wortwörtlich zu verstehen sind und teilweise Ideen mit enthält, die bildlich zu deuten sind. Und das ist immer eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, fast eine fordert chirurgische Präzision, mal gut zu unterscheiden, was ist hier ein Bild und was ist hier wörtlich zu verstehen. Das ist erstmal die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung besteht darin, dass wir mit einem Buch zu tun haben, das Buch Offenbarung, hier wiederhole ich mich vermutlich, aber ich sage es nochmal, Christian hat es angedeutet in seiner Einführung heute Morgen, ein Buch, was nach einem bestimmten Prinzip aufgebaut ist, nämlich nach dem Prinzip der Kontrastbilder. Wir haben mit dem weißen und mit den schwarzen Tönen zu tun. Wir haben mit einer jungfräulichen Dame, die gekleidet ist mit der Sonne auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir mit der Hure Babylon zu tun. Und so weiter und so fort. Wir haben viele, viele Kontrastbilder. Und jetzt haben wir vor uns einen Text, und dieser Text, muss ich sagen, wohlgemerkt, ist die Einleitung zu den drei Engelsbotschaften. Und diese drei Engelsbotschaften haben eine zentrale Bedeutung, haben eine zentrale Funktion in der Theologie und in der Kirchengeschichte der Adventisten. Und ich muss euch sagen, als Kind habe ich das immer so vor Augen, wie der Prediger immer Kapitel 14 ab dem 6. Vers vorgelesen hat. Als ob die ersten 5 Verse nie existiert hätten. Und da wissen wir alle, wenn wir ein Buch in der Hand halten, es ist schon ein Unterschied, ob wir bei Kapitel 3 beginnen oder ob wir die Einleitung und die ersten 2 Kapitel gelesen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Einleitung bei vielen Sachbüchern langweilig ist. Bei den wissenschaftlichen Büchern in meinem Kontext, Soziologie, Theologie, Psychologie, weiß ich, dass die ersten 2 Kapitel oder das erste Kapitel immer eine Zusammenfassung von allen möglichen Autoren, die zu diesem Thema etwas gesagt haben. Und wenn diese Zusammenfassung erstmal abgeschlossen ist, erst dann steigt der Autor in seiner These, in seine Art, wie zu präsentieren, wie das Thema zu behandeln ist. Was ich damit sagen möchte, das Kapitel 14 kann nicht verstanden werden, wenn wir die ersten 5 Verse einfach so auslassen würden. Und ich werde versuchen, das ist keine Predigt, heute bitte erwartet nicht von mir Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Normalerweise so predige ich und zum Schluss gibt es eine Zusammenfassung. Heute sind die Punkte ein bisschen mehr, aber ihr habt eine Bibel vor euch und wir bleiben nah am Text und versuchen zu sehen, welche Bedeutung das eine oder das andere mit dem vorhandenen Text zu tun hat. Johannes sieht erstmal ein Lamm und dieses Lamm steht auf einem Berg. Sicherlich in dem Voralpenland, in dem München und Oberbayern sich befindet, die Leute, die wandern, wissen ganz genau, dass auf den Bergen manchmal hier Kühe zu sehen sind, manchmal sind Schafe zu sehen, manchmal Wildziegen. Es gibt allerhand Tiere, die manchmal auf die Berge so unterwegs sind. Die Kühen weniger, die suchen sich eher ruhigen Wiesen. Das ist erstmal ein Bild, was irritiert. Was hat ein Lamm auf einem Berg zu suchen? Und hier sind wir bei dem ersten Punkt. Das ist sicherlich nicht wörtlich zu verstehen, sondern hat eine bildliche Bedeutung. Und ein Kapitel früher sehen wir, dass das Tier, was aus dem Meer kommt, nämlich der Counterpart oder der Widersacher des Lammes, ja, das schreckliche Tier, steht wo? Auf dem Strand. Am Sand. Und dann haben wir sofort die zwei Bilder. Wir haben das Lamm, die Inkarnation des Guten, steht auf einem Berg. Und wir haben das Tier auf der anderen Seite, steht auf dem Sand. Vorerst ist das nur eine Tatsache. Wenn wir aber wissen, und ich glaube, der einen oder anderen von euch hat sich schon ein bisschen mit dem Buch Offenbarung auseinandergesetzt. Das Buch Offenbarung enthält viele Indizien aus dem Neuen Testament, aus dem Alten Testament und aus der frühjüdischen Apokalyptik. Das sind Bücher, die im 2. und im 3. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurden und keinen Platz in dem biblischen Kanon gefunden haben. Hier haben wir Gott sei Dank mit einem Text zu tun, mit einem Bild, was ich garantiere euch, jeder von euch kennt. In Matthäus Kapitel 17 erzählt Jesus Christus eine Geschichte, ein Gleichnis von zwei Bauherren. Aus Zeitgründen werde ich den Text nicht lesen. Ja? Und der eine baut sein Haus auf dem Sand und der andere baut wo sein Haus? Auf dem Felsen. Und hier, für das Wort Berg, steht so ein Felsen. Mit anderen Worten, hier haben wir nicht nur mit einer Berghütte zu tun oder mit einem tollen Haus am Strand in Mallorca zu tun, sondern wir haben weniger mit irgendwelchen geografischen Standortbestimmungen, sondern mit moralisch-ethischen Kategorien. Es ist schon ein Unterschied, ob jemand, sagt Jesus Christus, sein Haus auf den Bergen, auf den Felsen baut, oder ob jemand sein Haus auf dem Sand baut. Und es ist nicht zu verwundern, dass hier das Lamm, nämlich das Bild für Jesus Christus, das geschlachtet wird und uns erlöst hat, steht nicht auf dem Sand, sondern auf dem Felsen. Und er steht nicht allein auf diesem Felsen, sondern mit ihm stehen noch die 144.000. All diejenigen, die dem Lamm folgen, stehen auf diesem Felsen. Und das Thema ist nicht, wie groß ist dieser Fels, ob es 200 Quadratmeter oder 5000 Quadratmeter, sondern es geht um eine moralisch-ethische Kategorie, die hier auf eine eindrucksvolle Art und Weise erklärt wird. Das Tier, der Widersacher des Lammes, steht auf dem Sand und seine Nachfolger sind auch dort und das Lamm steht auf dem Berg. Die Frage ist jetzt, wie können 144.000 auf einem Berg zusammen mit einem Lamm stehen? Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Die 144.000 präsentieren eine Gruppe von Menschen, die nicht zahlentechnisch, so wie hier wiedergegeben, wörtlich zu verstehen ist. Die Zahl 144.000, das wissen viele von euch, aber ich erzähle es für diejenigen, die wahrscheinlich es zum ersten Mal hören, setzt sich zusammen von drei Zahlen, die man miteinander multipliziert. Die Zahl 12, nochmal die Zahl 12 und dann nochmal die Zahl 1000. Und das, was die herkömmliche Meinung der Theologie, nicht nur der adventistische Theologie, sondern der christliche Theologie ist, da sind die 12 Stämme aus dem Alten Testament, die 12 Apostel aus dem Neuen Testament multipliziert in 1000. Für das Verständnis der Menschen damals im ersten Jahrhundert ist 1000 eine große Zahl. Wenn mein Sohn mir sagen möchte, dass er die Mama lieb hat, er sagt, Papa, ich liebe die Mama 1 Million. Der Satz an sich, der auf Deutsch macht keinen Sinn, ja, ich liebe die Mama 1 Million, aber ich verstehe, was er mir sagen möchte. Ich liebe Mama unendlich viel. So ungefähr muss man sich vorstellen, die Zahl 1000. Mit anderen Worten, die Leute aus dem Alten Testament zusammen mit den Leuten, mit den Erlösten aus dem Neuen Testament, multipliziert durch eine große, große Zahl, sind die Nachfolger des Lammes und die stehen mit ihm zusammen auf dem Berg. Sie haben sich nicht nur für den Berg, weil es schön ist und weil sie gerne klettern wollen, sondern sie haben sich für den Berg als moralisch-ethische, christliche Standortbestimmung entschieden. Und jetzt wird spannend. Und alle diese Leute, die hatten den Namen, welchen Namen? Den Namen des Lammes und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und hier wird spannend. Und auch in unserer Gruppe draußen wurde diskutiert, hier drin weiß ich nicht, wer es bei Christian in seiner Gruppe war. Hier auf einmal verlassen wir, und ich habe vor ein paar Wochen darüber geredet, als ich über die drei Engelsbotschaft gesprochen habe, hier auf einmal verlassen wir als Adventisten den ursprünglichen Kontext des Textes. Wir beamen uns einfach auf den 19. Jahrhundert vor, kann man das so sagen, vorbeamen, ja, wir bewegen uns da, fliegen einfach 1800 Jahre von dem Text, von diesem ursprünglichen Text vor und landen in Nordamerika bei Ellen White, James White und vor allem bei Joseph Bates und alle diese Leute, wichtige Persönlichkeiten, konstitutive Persönlichkeiten der Adventbewegung, ja, vorne dran, Joseph Bates, sagen, ja, dieses Siegel Gottes, das ist der Sabbat. Man kann das historisch, kirchlich historisch erklären, warum sie so gedacht haben. Jetzt möchte ich niemanden zu nahe treten. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Sabbat eine wichtige Rolle dabei spielt. Nur ich bin mir sicher, Johannes als geborener Jude, er wusste ganz genau, er kannte das Wort Sabbat auf Aramäisch und auf Griechisch. Und das Wort Sabbat, muss ich sagen, kommt im Neuen Testament an mehreren Stellen vor. Ich stelle einfach so in dem Raum die Frage, warum hat er einfach nicht geschrieben, es wäre viel einfacher, und sie trugen auf ihrer Stirn den Sabbat. Das wäre super, Manfred, ja? Das wäre klar. Sie tragen den Sabbat auf ihrer Stirn und das ist das Siegel Gottes und des Lammes. Eindeutig. Es gibt Texte in der Bibel, die sind sehr eindeutig. Sagt er nicht. Er spricht von dem Namen des Lammes und seines Vaters. Und hier kommen wir auf einen Text und ich möchte diesen Text mit euch lesen. Und wir nehmen uns die Zeit, uns diesen Text zu lesen. Und er steht in 2. Mose Kapitel 28. Im 2. Mose, Kapitel 28, gibt es eine lange, lange Liste. Das ist so ungefähr wie bei der Stewa. Bevor die Kinder auf die Stewa gehen, bekommen sie eine Packliste, was alles in den Rucksack rein muss. So muss man sich das so vorstellen, nur ein bisschen mit einem geistlichen Hintergrund. Und es ist bei mir überschrieben, Kapitel 28, die Kleidung der Priester. Und da wird penibel aufgeschrieben und aufgelistet, wie ein Priester sich zu kleiden hat. Wann und wo und wie oft er sich baden oder duschen, ne duschen nicht, sondern sich waschen soll. Es gibt viele, viele Details, die hier in diesem Kapitel beschrieben sind. Und da steht in Vers 36 etwas ganz, ganz Interessantes. Und Kapitel 28, 2. Mose 36 und 37 sind wichtige Verse. Aus meiner Sicht sehr wichtig und allein wie der Luther das übersetzt hat, werdet ihr schon die Verknüpfung sehen. Du sollst auch ein Stirnblatt machen aus feinem Golde für den Hohepriester und darauf eingraben, wie man Siegel eingräbt. Heilig dem Herrn oder abgesondert für den Herrn. Und du sollst es heften an einer Schnur vom blauen Purpur vorn an den Kopfbund. Und es soll sein, und das ist jetzt wichtig, man macht es nicht nur, weil es so schön ausschaut, und es soll sein auf der Stirn Aarons, damit Aaron bei allen ihren Opfern alle Sünde trage, die an den heiligen Gaben der Israeliten haftet. Und es soll alle Zeit an seiner Stirn sein, dass sie wohlgefällig seien vor dem Herrn. Eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle. Da kommt das Wort Stirn vor, da kommt das Wort Siegel vor und da steht sogar, was auf dieser goldenen Platte draufgestanden ist, nämlich heilig dem Herrn oder abgesondert. Heilig bedeutet nicht, dass Aaron keine Sünde hatte, heilig bedeutet abgesondert für eine wichtige Aufgabe. Nur viel, viel wichtiger ist nicht das Material und die Stirn und das wie Siegel eingraviert, das ist aus meiner Sicht in diesem Kontext weniger wichtig. Viel wichtiger ist, wann Aaron diese Siegel, diese Platte immer tragen sollte. Sicherlich als Privatperson hatte diese Siegel nicht getragen, aber jedes Mal, wo er im Dienst war und wo er sich das Thema Sünden oder Sündenvergebung widmen sollte, musste diese Siegel da sein. Die Frage ist, warum? Allein über dieses Thema können wir uns eine extra Stunde unterhalten. Die kurze Antwort ist, das Siegel des Aaron steht in einer unmittelbaren Verbindung mit der Frage nach der Erlösung der Sünden. Und die Frage im Neuen Testament, Offenbarung 14, das Siegel, was die 144.000, die Nachfolger des Lammes, tragen. Sie tragen den Namen des Lammes, die tragen auch den Namen seines Vaters. Da hat jemand in der Gruppe gesagt, der Name steht für den Charakter. Ja, aber auch da als Adventisten rutschen wir manchmal weg, zumindest in der Vergangenheit, nach dem Motto, du bist erst dann versiegelt, wenn du vollkommen den Charakter Gottes widerspiegelt hast. Ja, jetzt frage ich euch mal, wer von euch widerspiegelt den Charakter Gottes und den Charakter Jesus Christi vollkommen wider? Ich nicht. Ich habe da meine große Struggles, meine große Probleme. Das heißt, die Idee, das Siegel Gottes als Verhalten, ich gehe am Sabbat irgendwo hin, oder als ein Zuspruch, ich bin was Besonderes, erfüllen nicht die Bedeutung des Textes, zumindest nicht des Querverweises aus dem Alten Testament. Es ist viel logischer aus meiner Sicht, könnt mich korrigieren später bei euren Fragen, wenn dieses Siegel im Kontext der Erlösung durch das Lamm und durch die Erlösung von Jesus Christus zu sehen ist. Diese Leute sind markiert als erlöste Menschen, weil sie das Opfer des Lammes, das Opfer Jesu Christi für sich angenommen haben. Daraus resultiert, dass sie den Sabbat heiligen, dass sie einen gewissen ethischen Lebensstil halten und. Nur alle diese Dinge kommen erst, nachdem die Frage nach der Erlösung, nach der Zugehörigkeit zu Jesus Christus geklärt ist. Und an dieser Stelle müssen wir etwas sagen. Es gibt drei Worte, zumindest drei mir bekannte Begriffe, besser so auszudrücken, die das Thema Siegel oder Mahlzeichen des Tieres aus dem Text heraus beschreiben. Das Wort für das Siegel des Lammes ist das Wort Sphragizo. Und das ist nicht das gleiche Wort, was verwendet wird für das Mahlzeichen des Tieres. Das heißt, Johannes verwendet unterschiedliche Begriffe. Es ist nicht das gleiche, ob man an einem Piano spielt, so E-Piano hat oder ein Flügel zu Hause hat. Beides ist mit Klaviatur, aber es ist schon ein Unterschied, ob man ein E-Piano hat zu Hause oder ein Klavier, oder? Und hier ist die Unterscheidung noch größer und das werdet ihr sehen. Sphragizo steht, das ist das Zeichen, was die Kinder Gottes bekommen, nur auf die Stirn, bedeutet Schutz und Zugehörigkeit. Das wurde oft als Gütersiegel, als Güterzeichen verwendet, dieses Wort im Kontext in dem damaligen Sprachgebrauch. Das andere Wort, Charagma, ich habe darüber gesprochen, beschreibt auch ein Mahlzeichen, auch ein Zeichen, was bestimmte Lebewesen bekommen. Nur das ist das Zeichen, was die Viehbesitzer verwendet haben, diese Brandeisen, um ihre Tiere zu markieren. Und das ist schon ein großer Unterschied. Deswegen spricht das Johannes über das Tier. Er verwendet nicht einfach so das Wort Tier im Kontext der satanischen Mächte. Die Leute, die sich freiwillig für dieses Tier entscheiden, lassen sich wie Tiere behandeln. Und die bekommen tatsächlich ein Zeichen. Das Brandzeichen, danke Manfred. Und das Wort für dieses Brandzeichen ist Charagma. Die Kinder Gottes bekommen kein Charagma, weil sie sich nicht für das Tier entscheiden. Sie entscheiden sich für Gott und für Jesus Christus. Wenn wir diese Unterscheidung der Begrifflichkeiten erstmal kennen, verstehen wir, dass es auch einen anderen qualitativen Unterschied gibt. Und das steht hier im Text. Soweit ich das hier mir aufgeschrieben habe, genau. In Offenbarung Kapitel 7, Vers 3 wird das Siegel Gottes an seine Kinder beschrieben. Und die Kinder Gottes bekommen dieses Siegel nur auf ihre Stirn. Spannenderweise, die Nachfolger des Tieres, Offenbarung 13, 16, bekommen die Charagma, dieses Brandzeichen, auf die Stirn und auf die rechte Hand. Was heißt das? Um zu Gott zu gehören, musst du voll und ganz, nicht nur mit deinen Gedanken, sondern mit deinem ganzen Wesen dabei sein. Um dem Tier nachzufolgen, musst du nicht unbedingt mit der Ideologie des Tieres einverstanden sein. Es reicht, wenn du nur ein Mitläufer bist. Du kannst die Zugehörigkeit zu diesem Tier nur auf deine Hand steht für ein bestimmtes Verhalten bekommen. Ob du daran glaubst oder nicht, ob dieses System für dich interessant ist oder nicht, spielt keine Rolle. Und diese Erkenntnis widerspiegelt die Realität des römischen Imperiums vor 2000 Jahren. Es ging um dieses Opfern dem Kaiser. Und man sollte mindestens einmal im Jahr dem Kaiser opfern. Das war unwichtig, ob man daran glaubt, dass der Kaiser eine göttliche Figur ist oder nicht. Das habe ich vor ein paar Wochen in meiner vorletzten Predigt erklärt. Hauptsache, du opferst. Wenn du das nicht tust, verlierst du deine Lizenz als Bankkaufmann, du verlierst deine Lizenz als Schuster, du verlierst deine Lizenz als Fleischer und so weiter und so fort. Es geht darum, dass du praktisch nur opferst mit der Hand. Keiner fragt nach deiner Motivation, nach deiner Ideologie. Bei Gott ist es anders. Da gibt es keine halben Sachen. Entweder bist du hundertprozentig mit Kopf und Herz, mit deinem ganzen Wesen, deswegen spricht die Bibel von einem holistischen Gottesbild und Menschenbild, oder du versuchst irgendwie Religion zu spielen. Du bist religiös nach außen. Es gibt eine Fassade, aber nach innen sehen die Dinge ganz anders aus. Übrigens, diese Geschichte mit dem Siegel Gottes kommt nicht bei Johannes zuerst vor, von der Reihenfolge, von der Chronologie. Nur für diejenigen, die sich Notizen machen. Notiert euch Hesekiel Kapitel 9, Vers 4. 600 Jahre vor Johannes wird das Thema Versiegelung im Kontext eines Volkes, jüdischen Volkes, was aus Babylon, aus Israel nach Babylon herausgeführt wird, kommentiert. Das nur nebenbei als Hinweis. Kapitel 14, Vers 3. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Das Wort erkauft ist hier ganz, ganz wichtig. Da habe ich irgendwann erwähnt, in dem biblischen Text sind die Verben ganz wichtig. Sie sind erkauft. Und es ist kein Zufall, dass dieses Wort erkauft Ulrike, könntest du bitte neu die Tür dazu machen? Okay, danke schön. Dieses Wort erkauft ist auch im Kapitel 13, Vers 17. Und dieser Text kennen fast alle Siebenten-Tags-Adventisten. Vor diesem Text haben viele, vor allem diejenigen, die ein bisschen mehr Geld haben, Angst. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hat. Oh, das ist ein großes Thema. Auch über dieses Thema habe ich mir gedacht, da werden wir extra Predigt haben. Wenn die Zeit kommt, wo man nicht kaufen und verkaufen kann, was mache ich da? Interessant ist hier, dass das gleiche Wort, die gleiche Verbform ist hier verwendet. Das Lamm erkauft die Menschen für ein neues Leben. Die Nachfolger des Tieres haben Angst, dass sie nicht kaufen oder verkaufen können. Und dann sehen wir, ähnlich wie bei dem Berg und bei dem Sand, hier geht es weniger um materielle Dinge. Und das in den Predigt, die ich für den Vers 17 aus Kapitel 13 vorbereitet habe, werde ich deutlich machen. Es geht nicht um Kaufen und Verkaufen im wörtlichen Sinne, sondern es geht um eine spezielle Art und Weise, wie ich die Welt sehe. Ob ich sie nur materialistisch sehe, ob es mir nur um die Dinge geht, oder ob es hier ein Bild von Kaufen oder Erkaufen gemalt ist, wo es um Menschen geht. Als ich das gelesen habe, habe ich Gänsehaut bekommen. Ich weiß, im deutschen Kontext redet man über den Holocaust nicht so oft, aber an dieser Stelle mache ich eine Ausnahme. Die Schindlers Liste, die Situation, als Herr Schindler diesen Ring bekommen hat von seinen Mitarbeitern. Und es wurde eingraviert innen drin ein jüdischer Spruch, nämlich, wenn du ein Menschenleben gerettet hast, hast du die ganze Welt gerettet. Und dann machte sich Vorwürfe. Warum habe ich mein Auto nicht verkauft? Wenn ich mein Auto verkauft hätte, hätte ich noch 2 oder 3 Leute freikaufen. Warum habe ich die Maschine nicht verkauft? Und schaut euch den Film an, wenn ihr die Nerven habt, weil das geht schon unter die Haut. Und da genau dieses Bild wird hier vermittelt. Was kaufe ich? Was ist mir wichtig? Meine Ressourcen, die ich habe, worauf sind sie fixiert? Geht es um dingliche Dinge, um materielle Dinge, um Dinge, die heute da sind, morgen nicht mehr existieren? Setze ich auf die Karte der Vergänglichkeit oder setze ich auf die Karte der Ewigkeit? 2 komplett unterschiedliche Denkweisen, beschrieben mit dem gleichen Wort, mit der gleichen Verbform. Ich habe hier noch ein paar andere Sachen, aber nein, jetzt ist 12 Uhr. Genau, an dieser Stelle möchte ich kurz rekapitulieren. Berg, Sand, Siegel Gottes, Malzeichen des Tieres. Was bedeutet das eine, was bedeutet das andere? Das eine ist nur auf die Stirn, das andere auf die Hand und auf die Stirn. 144.000, 12 mal 12 mal 1000 und erkaufen. Für die Ewigkeit oder kaufen und verkaufen für die Welt, in der wir leben. An dieser Stelle sage ich Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Erlösung und ich danke dir, dass all die heute da sind in diesem Raum, sich als erlöste, versiegelte Menschen sehen dürfen. Jeder von uns hat seine eigene Biografie und jeder von uns kämpft mit seinen eigenen Schattenseiten.
Danke, großer Gott, dass wir trotzdem das Lied der Erlösung mit dir gemeinsam anstimmen dürfen. Und bitte hilf uns, niemals aufzuhören, dieses Lied zu singen, auch wenn es manchmal schwer ist. Wir legen alles in deine Hand und bitten dich um deinen Segen. Amen.